Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe heute einen Gast, der war wahrscheinlich irgendwie, ich weiß gar nicht wie oft schon in der Runde dabei, aber schon lange, lange her. Und er war aber wahrscheinlich auch einer der ersten mehr oder weniger Gäste in meiner Runde oder jedenfalls hat er mindestens mit mir darüber nachgedacht, worüber wir sprechen. Ich bin echt super happy, dass ich heute mal wieder mit Lars sprechen kann. Und viele von euch werden ihn kennen und er wird sich aber gleich selber nochmal kurz vorstellen. Aber ihn habe ich 2013 kennengelernt und seit 2014 haben wir echt eine lange Reise gemeinsam hinter uns gebracht. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Und erstmal reiche ich aber jetzt das Mikrofon virtuell rüber nach Berlin zu meinem lieben Ex-Kollegen und lieben Menschen, den ich in meinem Leben irgendwie lange Zeit an meiner Seite hatte. Lieber Lars Markhol, herzlich willkommen.
Ja, André, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung hier, für das Gespräch. In der Tat, ich bin jetzt seit 2013 in der Fintech-Branche unterwegs und alles hat damit angefangen, dass ich dich damals angeschrieben hatte mit meiner etwas verrückten Equity-Crowdfunding-Idee, die ich dir gepitcht habe und was ich dann bekommen habe in der zweiten Hälfte der Meeting war der Reverse-Pitch zu Figo und wie es dann alles weitergeht, werden wir darüber reden. Aber genau, freue mich, hier dabei zu sein. Ich glaube, die letzten Folgen waren ein paar Jährchen her. Da ging es so anders unter dem Bankerson, der auch zu Figo-Zeiten eine sehr große Relevanz gespielt hat. In den 5 Jahren bei Figo hatte ich viel Open Banking, danach seit 2019, 20 hat sich mein Fokus etwas verlagert, sehr stark auf den Bereich Embedded Finance. War da auch nochmal für 2,5 Jahre bei einem Banking-as-a-Service/Embedded-Banking-Anbieter unterwegs und jetzt seit knapp 3 Jahren in einer unabhängigen Rolle, wo ich verschiedene Teams dabei helfe, Fintech-Produkte zu bauen und sehr häufig sind meine Kunden halt nicht die Fintech-Experten, aber sehen trotzdem die Vorteile von Fintech-Produkten, wenn sie die ihren Kunden anbieten. Und ja, ich freue mich auf den Recap und mal so ein bisschen durchzugehen, was ist passiert in Open Banking, wo stehen wir heute?
Ja, in der Tat, 12,5 Jahre her, unser erster Café im Clip Krog in Ottensen, Altona. Ich erinnere mich gut daran, zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ich mich recht entsinne, oder irgendwas in der Kante. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so in der Kante könnte es gewesen sein.
Genau.
Lars, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, über Open Banking, weil das ganze Thema beschäftigte uns sehr lange beruflich, beschäftigte uns sehr lange einfach auch in der Fantasie, was kommen könnte. Jetzt sind wir in der Tat 12 Jahre weiter, wenn wir auf unser Kennenlernen zurückgucken. Und wir haben bei Payment and Banking jetzt ein paar Mal auch darüber diskutiert und Marvin und sein Kollege machen ja auch einen eigenen Podcast fast nur zu dem Thema und immer wieder höre ich jetzt das Thema FIDA, höre das Thema PSD3, habe letzte Woche auch im Newsletter bei Heinz Roger gelesen, dass die Open Banking Nutzung in Deutschland zurückgegangen ist. Mhm. Und gleichzeitig höre ich dann euphorische Stimmen aus dem Hintergrund, dass da ganz, ganz viel kommt und dass ganz, ganz viele Sachen möglich sind. Wie siehst du das ganze Thema? Also wo stehen wir aus deiner Perspektive, der sich ja jetzt mittlerweile seit 12 Jahren mit Open Banking, mit Embedded Finance immer noch sehr intensiv beschäftigt, was ja sehr nah an dem Thema dran liegt irgendwo. Mhm. Wo stehen wir?
Das ist eine sehr, sehr breite Frage. Also ich glaube, wenn man mal zurückblickt, wie alles angefangen hat, ich glaube, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, die ersten Sessions, die wir zusammen im Büro hatten und über danach gedacht haben, was für potenzielle Use Cases gibt es, welche Themenfelder gibt es, wo Open Banking irgendwie Mehrwert stiften kann. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ne? Also ich glaube, es gibt schon Bereiche, wo wir eine sehr, sehr starke Verbreitung von Open, also speziell Open Banking gesehen habe. Ich muss ein bisschen an die Kreditantragsstrecke denken, sowohl bei Konsumenten, aber auch bei kleineren KMUs, wo das für viele Anbieter eine sehr, sehr große Relevanz hat. Dann sicherlich auch die Integration von vor allem Business-Kontodaten in gewisse Software-as-a-Service-Lösungen, die Buchhaltungstools, etc. Das sind ja alles Bereiche, die schon sehr, sehr starken Erfolg gehabt haben, aber nichtsdestotrotz, du hast damit angefangen, FIDA, PSD3, die Euphorie, die ein bisschen kommt, dass dadurch irgendwie alles besser wird. Ich glaube, es ist natürlich immer geschuldet, wenn man es einmal durchgemacht hat und wenn man einmal selber der Euphorische gewesen ist, der meinte, mit PSD2 wird sich alles ändern und das Paradies wird sich vor uns eröffnen. Dann geht man da wahrscheinlich ein bisschen pessimistischer oder vielleicht eher
realistischer?
Realistischer ran. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass natürlich also die Open Banking einen sehr starken Einfluss auf gewisse Bereiche gehabt hat und weiterhin hat. Und die Verbesserungen, die jetzt durch FIDA und PSD3 anstehen, jetzt erstmal auf dem Papier nicht schlecht klingen. Ob es dadurch schlechter wird, glaube ich jetzt nicht. Ob es dadurch natürlich jetzt noch nochmal 10-mal besser wird, ist sicherlich die Frage, die wir uns alle stellen werden und die Antwort sehen werden.
Wann stolperst du selber über das Thema Open Banking?
Du meinst aus meiner beruflichen Perspektive oder privat? Nee,
privat, einfach so in der Nutzung.
Ich nutze als Konsument ehrlicherweise gar kein Open Banking. Also ich wüsste nicht, wann ich als wirklich als Konsument das letzte Mal Open Banking genutzt habe. Sicherlich gibt es mal, wenn es mal neue Tools gibt, probiert man die mal aus. Aber das würde ich jetzt mal außen vor klammern. Das ist nicht wirklich die Nutzung. Für mich als Business-Nutzer ist es schon immer ein Buchhaltungstool, wo ich halt mein Wise-Konto eingebunden habe. Ich habe auch fairerweise in diesem Buchhaltungstool sowohl eine Embedded-Lösung als auch eine Open-Lösung, also die Open-Banking-Integration von dem Wise-Konto, aber auch ein eigenes Bankkonto von dem Buchhaltungstool-Anbieter. Und ich nutze halt tendenziell halt eher die Embedded-Lösung, die auch damit zu tun haben, dass ich dort stärker verhaftet bin derzeit.
Die eigene Karte, ist es Lexware oder was nutzt du?
Nee, es ist Accountable, die ich dort nutze. Ich bin aber ehrlicherweise auch jemand, der immer sehr genau auf die Details schaut und auf die Kosten schaut. Von daher, die Karte nutze ich eigentlich de facto irgendwie gar nicht. Da benutze ich dann doch eher die Trade Republic-Karte. Als Einzelunternehmer bin ich ja nicht daran gezwungen, ein Business-Konto zu nutzen. Von daher mache ich dann häufiger die Ausgaben darüber für den Cashback. Das Konto an sich ist halt einfach super bequem und halt direkt den Connect zwischen offenen Rechnungen und Geldeingängen zu haben, speziell dann auch für Steuerberechnungen etc. Und da ist die Embedded-Lösung für mich schon eine deutlich stärkere und ist ein bisschen auch so meine persönliche Entwicklung gewesen.
Wenn du darauf zurückguckst, was wir damals so gesehen haben auf den Bankathons, da haben wir gerade im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich gestern auf LinkedIn ein Bild von dir gepostet habe, was auf einem Bankathon nachts um 3 entstanden ist, wo du wahrscheinlich selber sagtest, boah, das hätte aber ein schöneres Bild sein können, aber gleichzeitig hat es irgendwie viel Aussagekraft über das Thema, was wir damals gemacht haben und einfach, ich fand es ein sehr, sehr tolles Bild. Was hast du damals gesehen oder was haben wir damals gesehen, was heute wirklich relevant ist? Also du hast es gerade schon ein bisschen gesagt oder anders gesagt, haben wir damals Dinge gesehen, die heute gar keine Relevanz haben oder was wir völlig überschätzt haben?
Also ja, das Bankathon-Bild, da war meine erste Reaktion, okay, das war in der Tat die langen Nächte. Ich glaube, gerade speziell bei den Bankathons, das war ja irgendwie auch gerade für uns bei FIGO natürlich auch etwas, wo wir die Einzigen gewesen sind, die das irgendwie getan haben, ging es ja sehr stark darum, Use Cases, Anwendungsbeispiele zu zeigen. Und wir hatten ja sogar, wenn man zurückblickt, ja sogar die ein oder anderen, die dort mit der Idee angefangen haben und dann relativ erfolgreich danach weitergemacht haben von irgendwie Candice bis hin zu ganz anderen Anbietern. Nichtsdestotrotz ging es dann so ein bisschen viel mehr um die Breite der Lösungen und dass da jetzt irgendwie neue Startups daraus entstehen, die dann unsere Kunden werden. Darum ging es ja gar nicht primär. Es ging ja viel mehr darum zu zeigen, was möglich ist in diesem Bereich. Und ich glaube, das war etwas, was wir speziell bei FIGO, da kann man vielleicht auch hinterfragen, war das immer der richtige Approach, ja oder nein? Aber natürlich gerade so die Breite der Use Cases, wo sind Bankdaten irgendwo relevant, welche Möglichkeiten ergeben sich damit, wenn wir Entwicklern diese Daten und auch Funktionen irgendwo an die Hand geben. Und ich glaube, wie schon eingehend erwähnt, gerade so Use Cases. Und das sind ja teilweise auch gar nicht unbedingt die Use Cases, die so relevant für den Hackathon gewesen sind. Ne? Ein Business Banking Tool, ein Bookkeeping Invoicing Tool, das jetzt irgendwie Bankkontodaten einbindet. Das ist jetzt eher teilweise vielleicht schwierig, damit einen Preis auf einem Hackathon zu gewinnen. Da sind es wahrscheinlich eher die Dating-App basierend auf Finanzdaten, an die ich mich noch erinnere, die wir einmal hatten, die im Zweifel ein bisschen eher Chance haben, große Preise abzurollen. Aber ich glaube, diese Breite der Use Cases war schon mal spannend und die konnten wir auch teilweise in sehr viele Gespräche mitnehmen, um zu zeigen, welche Breite notwendig ist. Aber wenn man halt ehrlich ist, gibt es dann irgendwie so diese, keine Ahnung, 1, 2, 3 Gebiete, die wirklich für alle Parteien, die involviert gewesen sind, wirklich interessant gewesen sind. Also für den Enabler, für den API-Anbieter, der dafür auch einen fairen Preis nehmen kann, was ja speziell, glaube ich, bei Multibanking immer so ein bisschen die Herausforderung gewesen ist. Da gab es irgendwie schon Fintechs oder Banken, die natürlich irgendwie sehr interessiert gewesen sind an den Funktionen rund um Multibanking, aber ehrlicherweise die Zahlungsbereitschaft für ein Konto, für einen Account sehr gering gewesen ist, wenn man das vergleicht gerade mit mit einem Kreditantrag, wo es darum geht, jetzt irgendwie anstelle von PDFs und Papier lese ich vielleicht einfach ein JSON-Format aus, effizienter und günstiger, und dadurch haben wir auch eine größere Zahlungsbereitschaft vorhanden, ne?
Wenn ich darüber reflektiere, was du gerade auch schon gesagt hast, dann finde ich schon, dass man damals viele, viele Dinge gesehen hat auf den Bankaccounts, die auch heute in der Tat in der Realität sind. Und wenn ich mal auf meine eigene Frage kurz antworte, ich nutze in der Tat Open Banking an ein paar Stellen, hin und wieder mal zum Bezahlen. Also wenn ich eine Rechnung bekomme, zum Beispiel von meiner Krankenversicherung oder vom Arzt, dann gibt es bei dem einen oder anderen die Möglichkeit, das direkt über die Überweisung zu machen. Dann ist es in der Tat ein Open Banking Ding. Ich nutze es bei Finanzfluss für das Thema Wells, also eher gar nicht so sehr die PSD2-Schnittstelle, aber ich würde es mal Open Finance nennen, also dass einfach Depots zur Verfügung gestellt werden, ausgewertet werden. Dann nutze ich es auf jeden Fall. Und ich glaube auch, um kurz vielleicht mal einen kurzen Blick auf Figo zu machen, weil vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere auch zuhört, der uns damals verfolgt hat, das war, glaube ich, eins unserer Probleme, dass wir nicht weitergegangen sind, sondern dass wir halt auf dieser Stelle stehen geblieben sind, zu sagen, wir holen die Daten ab und du machst daraus, was du willst. Also dieses bewusst ganz offene und nicht spezialisierte auf bestimmte Use Cases haben bestimmt dazu geführt, dass wir in der Wertschöpfung zu kurz geblieben sind und nicht genug, in Anführungszeichen, Wert und damit Revenue geschaffen haben, ne? Also wenn einfach verglichen mit einer Fintech Systems oder sowas, die das halt irgendwie dann sehr, sehr schlau gemacht haben, genau in diese Richtung zu gehen, würde ich genauso sehen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch eine interessante Frage, wenn wir jetzt in Richtung auch der zukünftigen Use Cases gucken, die sind ja immer sehr breit gedacht, ne? Also dieses ganze Thema PSD3, weniger, aber gerade das Thema Open Finance mit FIDA ist ja super breit. Was siehst denn du da? Also glaubst du, dass das nochmal so ein, oder glaubst du, dass es ein Game Changer wird? Oder ist das eher so ein Thema, wo du sagst, so, ja, nett, und jetzt macht halt einfach die Politik weiter, wo sie bei PSD2 an, oder PSD1 angefangen, bei PSD2 weiter und jetzt geht es irgendwie dahin. Und die nächsten 3 Jahre gibt es dann irgendwie viel, viel Projekte bei Banken und Politiker haben sich verwirklicht. Glaubst du, dass es einen echten Gamechanger gibt oder ist es einfach so eine kontinuierliche Weiterentwicklung dessen, was wir jetzt bei PSD2 gesehen haben?
Die Ausweitung der Konten, die verfügbar sind über die APIs, also einfach nur von einfachen Zahlungsverkehrskonten weitergedacht auf Depots und ganz andere Konten, ist, glaube ich, sinnvoll. Also war im Zweifel natürlich gerade durch die initiale Mandatschaft der PSD2 so ein bisschen limitiert damals. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich aus Konsumenten, aus Anwendersicht keinen wirklichen Grund, das irgendwie nur auf diese Konten zu reduzieren. Von daher irgendwie sinnvoll. Da gibt es aber schon mal meines Wissens ja heute auch schon Anbieter, die heute sich schon sehr stark auf Wells-Bereiche, also auf den Wells-Bereich mit API-Schnittstellen fokussiert haben. Von daher kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass die jetzt auch über andere Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden, dass dadurch sich jetzt komplett neue Use Cases und komplett neue Dinge öffnen. Das glaube ich eher nicht. Soweit ich aber das im Blick habe, gibt es ja durch viele noch ein paar andere Änderungen, die, glaube ich, schon vielleicht einen stärkeren Impact haben könnten. Also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber was ich so mitbekommen habe, dass es auch eine stärkere Möglichkeiten geben soll, für Banken, für die Dateninhaber tendenziell auch monetarisieren zu können. Ich weiß nicht, ob es ein spezieller Teil der FIDA gewesen ist, aber ich glaube, das ist immer so ein Thema, was mich in den letzten, oder auch während der FIGO-Zeit, da erinnere ich mich ja auch, da haben wir auch immer sehr stark drüber nachgedacht, die Standard-APIs, die man per Gesetz kostenlos anbieten muss und dann eventuell Premium-APIs, wo im Zweifel das ganze Thema monetarisiert werden könnte. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich mal sehr häufig zurückkomme und drüber nachdenke, ob das eine Stellschraube sein könnte, um die Nutzung beziehungsweise den Support der Banken zu bekommen und dann noch eine bessere Nutzung zu bekommen.
Glaubst du das wirklich? Also ich meine, wir haben es ja damals irgendwie auch immer wieder als These gehabt und als Motivation möglicherweise, dass die Banken das tun sollen. Ich bin da heute, glaube ich, skeptischer. Ob ich wirklich daran glaube.
Dass es einen Impact haben könnte oder dass die Banken das machen sollten?
Dass die Banken das machen und dass auch Leute bereit sind, das dann irgendwie auch zu bezahlen. Ich frage mich das gerade, weißt du, welche Daten hat meine Bank, für die ich als Endnutzer bereit wäre, möglicherweise zu bezahlen, sodass die an einen Dritten weitergegeben werden? Mhm. Oder glaubst du, dass der Intermediär, der die Daten abholt, dafür bezahlt? Also wenn ich mich aus der Kundenbrille fragen würde, würde ich sagen, boah, bin mir nicht sicher, ob ich dafür bezahlen würde. Und ob das wirklich, weißt du, das ist immer so ein bisschen so dieser blöde Spruch, wird das die Nadel wirklich bewegen auf der Bankenseite? Also wenn du dir einfach Banken anguckst, welche Revenue Streams da sind und was in der P&L drinsteht, wird so ein API-Access wirklich dazu führen, dass sie eine Motivation haben, da was zu tun, weil es ein echtes Business wird? Das ist, ich bin ja jetzt mittlerweile auch ein paar Jahre Seitenwechsler. Und dass du wirklich Relevanz oder ein relevantes Thema hast, was dann auch eine Wahrnehmung hat und was eine Priorität bekommt auf der Tech-Pipeline und wo auch immer. Das muss schon bei einigen Banken echt groß sein und groß gedacht sein. Und da mache ich mir dann, weißt du, was ich meine? Also das ist vielleicht für ein paar Banken interessant, aber es ist ja dann nur dann auch ein Gamechanger, wenn es mehr oder weniger alle tun.
Das stimmt. Und ein paar Punkte, die du gesagt hast, also klar, ich glaube, dadurch, dass PSD2 immer kostenlos gewesen ist und dann im Zweifel der Wechsel zu einer neuen Lösung, wofür diese Basisdaten, Anführungszeichen, dann Geld genommen werden soll, ist wahrscheinlich schwierig, wenn es vorher mal irgendwie kostenlos gewesen ist. Dass der Konsument dafür irgendwas bezahlen würde, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, P2C-Fintech-Lösungen zu monetarisieren über eine direkte Fee, ist nicht unmöglich, sicherlich nicht unmöglich.
Und by the way, im Wealth-Management-Umfeld, glaube ich, ist das nahezu normal. Also ich glaube, so die Konten-Depot-Aggregationsdienste, die du heute nutzen kannst, da steht oft ein Preisschild drauf. Also vielleicht hast du irgendwie eine Bank kostenlos, ein Depot kostenlos. Aber sobald es dann darum geht, eine größere Auswertung zu haben, also ich glaube, das haben wir vielleicht auch damals ein bisschen unterschätzt, weil es natürlich auch nicht im Scope der PSD2 war, aber die Monetarisierungsmöglichkeit im Wells ist, glaube ich, deutlich größer, als wir das im Bereich normaler Konten gesehen haben.
Vermutlich schon wahrscheinlich eine gute Vorselektierung von den potenziellen Kunden, die man adressiert, wo im Zweifel eine Zahlungsbereitschaft ist, beziehungsweise wo natürlich ein ganz anderer Wert auch geschaffen werden kann, weil wenn es darum geht, verschiedenste Depots in eine Lösung zu aggregieren, ist das ja, hat ja sehr viele Gründe, beziehungsweise kann man sehr viele Vorteile als Nutzer daraus ziehen. Aber den Punkt, den du zuletzt gesagt oder vorhin gesagt hattest, dass es für die Bank würde für die Banken gar kein meaningful Revenue sein könnte und deswegen im Zweifel ist es trotzdem viel mehr Risiko als potenzielle Einnahme. Das stimmt natürlich schon, aber dann ist natürlich so die Frage, wir haben ja in den USA gesehen, was JP Morgan, die eine Gebühr eingeführt haben in den USA für den Zugriff auf APIs und da ist halt so ein bisschen die Frage, oder auf die Kontodaten und dann ist natürlich so die Frage, ne, denkt die Bank, dass das für sie ein potenzieller Einnahmequelle ist, die sie gerne vergrößern möchte oder ist es aber eher die Attacke in Anführungszeichen auf Fintechs, die man zwar gar nicht damit Geld verdienen möchte, sondern einfach nur verhindern möchte, dass es neue heiße Lösungen gibt, die man eher unterbinden möchte. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall.
Ja, oder beides, ne? Also, dass man sagt, also, weißt du, selbst wenn sie schon auf uns zugreifen und sozusagen unser Lunch essen, dann sollen sie wenigstens für das Lunch ein bisschen was bezahlen und damit wird vielleicht A, die Nutzung und die Attraktivität geringer und gleichzeitig dann für die Fälle, wo es dann noch funktioniert, kriegst du wenigstens Geld dafür. Ich glaube, das ist ja vor allen Dingen ein Schritt gegen Plaid gewesen, die ja sich echt breit gemacht haben in den USA an einigen Stellen, ne?
Klar. Du hast gesagt, du bist der Wechsler, ich bin ja kein Wechsler, ich bin weiterhin also auf der Nicht-Bankenseite unterwegs und klar, die Kommentare, die du gemacht hast oder die Anmerkung, ob jetzt die Monetarisierung der APIs jetzt so eine große Auswirkung hätte, dass die Banken bessere APIs anbieten, ist, glaube ich, to be discussed. Ich glaube, wir sehen über die PSD3 da noch ein paar technische Stellschrauben, die verbessert werden kann. Dass wenn ich irgendwie so die PSD2 mit anderen Initiativen in anderen Ländern vergleiche. Ich glaube, das war so ein bisschen auch ein Problem der PSD2, dass das technisch halt sehr unspezifisch gewesen ist und immer sehr viel Spielraum gelassen hat. Aber nochmal zurückkommen auf die Banken. Ich finde es ehrlicherweise, auch wenn ich nicht bei der auf der Bankenseite aktiv bin oder gewesen bin, trotzdem weiterhin etwas, schon ein sehr harter Push vom Regulator immer, diese Daten komplett kostenlos anzubieten und Dritten diese Möglichkeit bieten, darauf zuzugreifen. Also dass es unsere Daten als Konsumenten oder als Businessinhaber sind, ist vollkommen nachvollziehbar und im Zweifel sollte eine Bank, ein Finanzinstitut, jetzt nicht keine unfairen Möglichkeiten haben, diese bei sich zu behalten. Da sollte es schon irgendwie eine gewisse Portabilität und ähnliche Dinge geben. Aber dieses, jeder Anbieter kann darauf neue Lösungen bauen, auf diesen Basis der Daten, die dich viel Geld gekostet haben, anzuhäufen. Das finde ich weiterhin auch schwierigen Spagat. Deswegen da die Möglichkeit geben, zu monetarisieren, finde ich erstmal per se nicht schlecht. Ob es jetzt diesen großen Big Bang-Effekt haben wird, muss man, glaube ich, sehen.
Du guckst ja das ganze Thema nicht nur aus der deutschen Sicht drauf, sondern du guckst ja auch immer ein bisschen internationaler. Das warst du ja schon immer, auch in der FIGO-Zeit. Und ich glaube, wir haben ja auch bei PSD2 1 gesehen, dass wir gerade in Deutschland das Problem hatten, dass PSD2 ja eigentlich ein Rückschritt war im Vergleich zu dem, was vorher durch BTX bedingt und dann über HBCI, FinTS in Deutschland Normalität war. Davon habe ich die Augen auch nicht verschließen, dass es aber ein großes Problem der PSD2-Akzeptanz in Deutschland war, dass es für viele Menschen, die plötzlich dann dachten, so, oh, jetzt wird alles gut, ein Rückschritt war. Hast du das woanders in Europa oder auch auf der Welt anders gesehen, dass Open Banking das wirklich dazu geführt hat, dass wirklich Open Banking-Lösungen neu entstanden sind?
Also wenn ich an den Vergleich von PSD2 in andere Länder denken muss, dann denke ich, auf der einen Seite kann man natürlich den Vergleich ein bisschen mit zu UK ziehen, die ja dann zu Beginn wie noch bei PSD2 Teil gewesen sind, aber dann schon zu Beginn von PSD2 durch ihre eigenen Initiativen und den Wettbewerb mit den großen Banken zu stärken, die eigene Open Banking, wie sie auch genannt wird, Initiative gestartet haben. Ich glaube, da muss man ja fairerweise sagen, Open Banking mäßig geht schon ein bisschen mehr in UK. Ob das jetzt irgendwie alles super und alles rosarot ist, ist natürlich sicherlich eine andere Frage. Ich glaube schon, dass das dort durch eine technisch genauere Spezifikation, was angeboten werden muss und ein bisschen detaillierter gewesen ist, schon ein paar Vorteile hat. Nicht zudem ist natürlich UK wahrscheinlich noch ein bisschen anderer Fintech-Markt als viele andere Länder. Die anderen Vergleiche, die ich mir häufig auch mache, ist natürlich irgendwie aus der persönlichen Perspektive natürlich immer so ein bisschen Richtung Indien, wo meine Frau ja herkommt und ich häufiger Zeit verbringe, die auch einen eigenen Open Banking oder eher einen Open Finance Approach hatten. In Australien ist es meines Wissens, bin ich nicht ganz so häufig oder eher noch nie gewesen, aber dort gab es ja schon damals zu einiger Zeit schon nicht nur den Open Finance, sondern Open Everything, wo es irgendwie um Bankkonto, Telekommunikation und noch viel, viel mehr ging. Ich glaube, ich weiß nicht, das gibt wahrscheinlich gar nicht so die richtige Lösung und das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht von einem Land immer aufs andere kopieren, weil wie du auch sagst, gibt es immer ganz andere Situationen und ganz andere Dinge, die man lesen möchte. In Indien zum Beispiel ist Open Banking extrem oder Open Finance extrem fokussiert auf die Kreditantrag. Und da geht es halt vor allem um diejenigen, die underbanked sind, die heute im Zweifel, glücklicherweise gibt es ja dort Menschen, die irgendwie von jedem Tag ein bisschen mehr Geld haben als vorher und dadurch neue Möglichkeiten haben. Und dort diese Möglichkeit zu geben, halt noch mehr finanzielle Mittel frei werden zu lassen, speziell halt für kleine Unternehmen, für Familienunternehmen. Von daher, es gibt schon so in anderen Ländern andere Entwicklungen. Ich würde jetzt aber auch keines der Länder sagen, wo ich jetzt sagen würde, wow, da hat mich jetzt Open Banking von der Entwicklung, von der Adaption komplett vom Stuhl gehauen. Das hätte ich so nicht erwartet. Also ich glaube, sowohl Australien als auch in Indien haben wir sehr viele Verzögerungen gesehen von Bankenseite, von der Implementierung, von den Live-Gängen, viele weitere Dinge, die deutlich länger gedauert haben.
Vielleicht ist Open Banking einfach ein typisches Beispiel für den Gartner Hype Life Circle. Du hast Gartner Hype Life Circle. Heißt das so? Ich weiß nicht, ob der Live schon vorkommt. Hype Cycle, glaube ich einfach. Ne? Ja. Dass wir einfach wirklich so total euphorisch darüber sprechen und Riesenerwartungen da sind. Dann die große Frustration kommt. Das war ja in Deutschland auch so ein bisschen so, wenn man mal ehrlich ist. Dann aber sich ein Bodensatz bildet, der natürlich deutlich über dem ist, was vorher da war, und dann langsam aber sicher steigt. Also vielleicht ist es wirklich so, dass wir jetzt auch schon mal PSD2 sehen, weil auch wenn du sagst, du nutzt es irgendwie nirgendwo, Open Banking, vielleicht ein bisschen mit Embedded, aber ansonsten nicht. Ich würde schon sagen, es gibt einfach ein paar Use Cases, da würdest du wahrscheinlich heute gar nicht mehr ohne Open Banking drüber nachdenken. Eine Kreditantragsstrecke, vielleicht sogar manchmal sowas wie eine Kontoeröffnungsstrecke, vielleicht sogar auch, oder so ein KYC Light. Oder aber auch teilweise, wenn du über das Thema Payment nachdenkst, auch das Thema Peer-to-Peer oder Account-to-Account wird es ja eher genannt. Ich glaube, ohne das würdest du wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nachdenken und ohne Open Banking wäre das nicht möglich. Also da ist es, es verschwindet auch, glaube ich, nicht wieder.
Das auf gar keinen Fall und ich glaube auch, das ist ja sowohl bei Embedded Finance als auch bei Open Banking, Open Finance, das sind irgendwie so die Begriffe für uns Nerds im Hintergrund. Wenn man mal ehrlich ist, ist es ja auch dann teilweise sehr schwer zu messen. Also ich bin sehr häufig auf der Embedded Finance Seite die Diskussion mit Leuten, die sagen, naja, das ist irgendwie so ein Buzzword, aber ich sehe doch gar nichts, wo irgendwie Non-Financial Brands Finanzprodukte anbieten. Das nutze ich gar nicht und das sehe ich gar nicht. Und das sind dann wie halt Personen, die im Zweifel dann wirklich nur auf ihrem Konsumentenumfeld schauen und nicht wirklich in die Businesslösung, wo das dann teilweise in einigen Industrien schon sehr, sehr große Mehrwerte schafft. Und es ist halt teilweise so schwer zu verpacken, was ist jetzt irgendwie Open Banking, was gehört dazu, wie ist es bei Embedded Finance. Ich glaube, so dieser Hype-Cycle ist wahrscheinlich, der da ganz gut zu passt. Also die Themen müssen ja auch, wissen wir ja alle in der Startup-Welt, die müssen teilweise auch ein bisschen stärker gekocht werden und die müssen teilweise ein bisschen mehr geredet werden, als vielleicht wirklich da ist, um diesen Trend irgendwie auch ins Rollen zu bringen und das zu machen. Und dann im Zweifel sieht man wahrscheinlich erst die Jahre später, was dann wirklich sich vermaterialisiert. Aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer hier, der für eine Firma arbeitet oder gegründet hat, für die Open Banking ein sehr, sehr großer Faktor ist und im Falle einen sehr, sehr großen Impact hat. Also ich glaube, nur weil ich jetzt persönlich oder der eine oder andere jetzt nicht die ganzen Multibanking-Apps nutzt und viele andere weite Sachen nutzt, die man im Zweifel zu Beginn häufig gehört hat, heißt es halt nicht, dass es irgendwie schon sehr viele Mehrwerte schafft für Personen.
Ja, also vielleicht ist es einfach immer so, dass man einfach solche Themen, die so gehypt sind, irgendwann werden sie, entweder sind sie ganz weg, das haben wir in der Tat hier nicht, oder sie sind halt in so einer Realität, dass sie halt auf so einem Bodensatz, klingt immer so böse, irgendwie angekommen sind. Also wenn wir darüber nachdenken, uns hat ja damals auch viel das Thema Regulation beschäftigt. Vielleicht haben wir uns auch, wenn man wieder kurz kritisch reflektiert, zu sehr damit beschäftigt und uns zu sehr an diese Regeln gehalten bei FIGO in der Zeit und andere waren da ein bisschen härter. Würdest du, wenn du bist ja jetzt gerade als Selbstständiger unterwegs, aber wenn du jetzt gerade nochmal gründen würdest, würdest du eine Firma gründen, ein Produkt bauen auf Basis neuer Regulation?
Puh. Schwere Frage. Also fairerweise bin ich natürlich irgendwie auch bei FIGO teilgeworden oder reingekommen. Ich glaube, da gab es die Pläne, glaube ich, schon für PSD2, wenn ich mich richtig entsinne. War es kein Gründungsgedanke von FIGO, beziehungsweise es war jetzt auch nicht, dass man irgendwie speziell darauf hingearbeitet hat.
Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, schon ab der ersten Pitch-Unterlage war es Teil der Investoren-Story, dass wir gesagt haben, wir befinden uns heute in der rechtlichen Grauzone, wo es genutzt wird und das Ganze wird in Anführungszeichen legal und wir bewegen uns da in die richtige Richtung und der Markt kann uns niemals verbieten, in Anführungszeichen. Das war schon irgendwie ein wichtiger Part auch in der Investorenstory und auch in der Customer Acquisition Side.
Ja, das stimmt schon. Ich sitze selbst, also im Zweifel habe es irgendwie jetzt mit FIGO ja irgendwie als Enabler durchgemacht, danach mal Banking as a Service, Embedded Banking als Enabler. Das ist ja immer generell immer nicht so ein ganz so ein einfacher Space, wenn dann irgendwie noch Regulatorik mit dazukommt. Ich glaube, wir wissen alle in Startup-Gründung, dass das Timing unglaublich wichtig ist. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, um irgendwie mit der Gründung Erfolg zu haben. Nicht zu früh, nicht zu spät. Irgendwie genau den richtigen Moment, dann drauf springen, wenn es noch keiner macht. Aber dann hoffentlich, wenn man es ein bisschen gemacht hat, dass dann ein stärkerer Zug drauf kommt. Von daher kann natürlich irgendwie schon Regulatorik schon ein interessanter Enabler sein und Themen in den Markt pushen, die es vorher nicht gegeben hat. Aber man gibt sich natürlich schon noch wieder eine extreme Abhängigkeit. Also haben wir natürlich ein bisschen so ein verbranntes Kind in Anführungszeichen, natürlich, wenn man das bei FIGO mit durchgemacht hat. Jetzt wahrscheinlich eher, wo ich sagen würde, ja, wahrscheinlich eher nicht, weil ich es einmal da so mitgemacht habe, würde es wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie vermeiden. Die Abhängigkeit, dass man sich sowohl von der Regulatorik, aber natürlich auch von der Banken, von der Implementierung, viele Sachen dann deutlich länger gedauert hat, als es die irgendwie initial angenommen haben. Plus man wusste nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Da sind halt viele, also der Regulator und auch die Banken, natürlich am deutlich längeren Hebel und vor allem am keinen zeitlichen Druck haben, wo man als Startup natürlich irgendwie dann, gerade wenn es ein VC-funded Company ist, dass man da schon relativ schnell dann ein bisschen Feuer dahinter hat und Lösungen braucht.
Ja, in der Tat. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich ganz gut beschrieben, ne? Also die Abhängigkeiten sind groß. Und wenn dann irgendwas verzögert wird oder irgendeine Lesung in irgendeinem Parlament dann nicht stattfindet und dadurch plötzlich irgendwie der Gesetzentwurf dann irgendwie nochmal hängen bleibt, bist du natürlich echt ziemlich gearscht. Und in der Tat war wahrscheinlich bei PSD2 die große Herausforderung, dass es auf der einen Seite rechtliche Grundlagen sind, aber das zweite und viel, viel relevantere natürlich die technische Grundlage, die nie so richtig geklärt wurde im Rahmen der PSD2, so ein offenes Thema gelassen hat, ne?
Ja, und im Zweifel war es am Ende eine ziemlich lange Zeit halt, ne? Also wenn wir haben damals, ich weiß nicht, Januar 2014, du warst da schon ein bisschen länger bei FIGO oder FIGO schon ein bisschen früher gegründet, aber Januar 2014 war so ein bisschen der Moment, wo es dann irgendwie sehr starker Fokus auf Open Banking und API ging und weniger auf B2C, bis dann PSD2 wirklich gekommen ist. Das hat da schon ein bisschen Geld gekostet, ein bisschen Finanzierungsrunden gebraucht. Und das ist natürlich zweitens auch nicht immer ganz einfach, die neuen Investoren von der Story zu überzeugen, wenn es halt nochmal wieder ein Jahr länger dauert und
genau,
Dinge sich
immer länger. Ja. Wie oft redest du heute über Open Banking, wenn du auf irgendwelchen Events bist? Also wie oft begegnet dir das Thema noch? Wie oft wirst du darauf angesprochen?
Sicherlich dadurch, dass ich jetzt einen stärkeren Fokus auf Embedded Finance habe, jetzt nicht irgendwie immer jedes Mal, aber ich muss fairerweise sagen, also nochmal den Blick zurück, gerade auf die Business Tools, gerade da, wo ich meinen persönlichen Fokus habe, ist halt, oder geschäftlichen Fokus, ist halt sehr stark, sehr oft Business Software Service Lösungen, die halt irgendwie Finanzprodukte, Banking-Produkten, Payment-Produkten, Lending-Produkte anbieten möchten. Für die ist natürlich irgendwie Open Banking immer eine große Relevanz und ich muss auch mir so an die Kollegen von Accountable denken, die ich ja selber irgendwie nutze für meine eigene Lösung. Bei denen war so lustigerweise auch ein bisschen die Geschichte, dass sie, die haben sich gegründet oder die haben die Idee gehabt, so ein bisschen auf Basis von PSD2, weil man irgendwie davon ausgegangen ist, dass mit PSD2 viele Möglichkeiten, die wie vorher nur sehr großen Corporates vorbehalten waren, jetzt auch für kleinere Firmen und Selbstständige verfügbar ist. Deswegen haben sie ihre Lösung gegründet, haben sie die Lösung gebaut und dann die Firma gegründet. Nach einigen Jahren haben sie ja selber so ein bisschen die Relation gemacht, okay, das mit PSD2 klappt nicht so toll, wie wir uns das vorgestellt haben. Zu viele Abhängigkeiten von suboptimalen APIs von Banken plus nicht wirklich schöne Customer Journeys und Co., sodass sie dann den Schritt halt hingegangen sind Richtung Embedded und ihr eigenes Bankprodukt anbieten. Nichtsdestotrotz nutzen sie heute beides und das sehe ich halt auch bei anderen Firmen auch häufiger, dass es irgendwie eine Embedded Banking Lösung gibt, eine eigene Bankkontolösung, aber nichtsdestotrotz, dass man weiterhin die Open Banking Möglichkeit anbietet, da ist fairerweise das Open Banking Integration zu unterhalten, wahrscheinlich ist nicht ganz so aufwendig in Ressourcen und Kosten. Und wahrscheinlich gibt es immer mal Kunden, die sagen, naja, aber ich bin ja so glücklich bei meiner Bank, beziehungsweise ich möchte nicht wechseln, ich möchte da bleiben. Von daher hat das Thema weiterhin auch in dem Space, wo ich unterwegs bin, eine sehr, sehr große Relevanz. Wobei es natürlich schon abgenommen hat über die letzten Jahre durch die Verfügbarkeit von den Embedded-Lösungen.
Ist es ein Stufenmodell? Erst Open Banking, dann Embedded Banking?
Auf jeden Fall. Also ich sehe es, die meisten machen es genau so. Ich glaube, der Schritt hin zu Embedded Banking, eine eigene Bankkontolösung zu bauen, ist natürlich immer deutlich komplexer und es erfordert vor allem auch viel mehr Conviction. Und ich glaube, da können halt viele über eine Open Banking Lösung, also die Menschen, die es am Ende verantworten, also die Product Teams, mit sehr viel mehr Gewissheit sagen, okay, so wollen unsere Kunden das nutzen, so nutzen es unsere Kunden. Das müssen wir bauen. Also der Schritt Richtung Embedded nach Open ist definitiv einfacher, aber es gibt also sehr häufig auch sehr wenig Gründe, dann die Open Banking Integration abzuschalten, wenn dann die Embedded Lösung steht, sofern dann nicht gar keiner mehr die Open Banking Lösung nutzt.
Lass uns sagen, das dann ein paar Jahre lang gemacht und machen es jetzt aber auch schon ein paar Jahre lang nicht mehr. Und vielleicht nehmen wir trotzdem nochmal so gegen Ende des Podcasts nochmal die Frage auch an dich. Wenn du jetzt jungen Gründerinnen oder jungen Gründer was mitgeben wollen würdest aus dieser Zeit, ne, du hast gesagt, 5 Jahre waren es, 2014 bis 2019 bei FIGO. Danach hast du nochmal bei einem Embedded Player gearbeitet, irgendwie auch eher ein Startup als ein kleines Corporate. Welche Tipps kannst du den Leuten geben? Also wir haben gerade schon über das Thema gesprochen, auf Regulatorik aufbauen, ja, nein, möglicherweise Use Cases stärker im Fokus haben. Hast du irgendwas, wo du sagst, so, boah, scheiße, ey, das hätten wir auf jeden Fall anders machen sollen und das würdest du jedem raten?
Ich glaube, ich würde so ein bisschen, was wir mit den Use Cases schon beschrieben haben, da noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, vielleicht viel mehr Meinung haben. Also ich glaube, was wir und ich glaube auch speziell auch ich in der FIGO-Zeit mit auch mit den Bankers uns gerade gemacht hatten, immer dieser breite Bauchladen und es geht irgendwie alles. Man möchte eigentlich eher so ein bisschen Lehrer, Coach und Supporter sein und irgendwie zeigen, was irgendwie alles geht. Viel mehr Meinung haben über Use Cases, die sinnvoll sind, die Nutzung, die einen Nutzen stiften für die Anwender. Aber auch die möglich sind zu monetarisieren, wo eine Zahlungsbereitschaft vorliegt und viel stärker halt darauf schon zu Beginn fokussieren und weniger versuchen, man könnte irgendwie alles machen. Ich glaube, das ist teilweise wahrscheinlich bei uns ein bisschen mehr idealistisch getrieben gewesen, dass man halt irgendwie dieses Mindset natürlich, was glaube ich ein sehr positives ist, also Daten, die vorher nicht zugänglich gewesen sind, gibt man jetzt einer neuen Zielgruppe, vor allem denen, die technologisch ganz anders unterwegs sind als die bestehenden Anbieter, die Banken und dadurch halt viel mehr Innovation und Möglichkeiten in den Markt spielen kann. Ich glaube, das war schon irgendwie, keine Ahnung, rückblickend irgendwie verständlich, dass wir es getan haben, aber ich glaube, würde ich es nochmal neu machen oder mit jemandem ins Sparring gehen, der es machen möchte, viel mehr Meinung, viel mehr verstehen, was sinnvoll ist und lieber dort komplette Produkte bauen, als jetzt irgendwie die Rails für irgendwie super viel zu bauen, sondern viel mehr Produktdenken und da tiefer reingehen und dadurch wahrscheinlich auch verhindern, dass man einfacher ersetzt wird durch Wettbewerber oder ganz andere Lösungen.
Genau, näher an der Zahlungsbereitschaft, hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, ne? Und damit möglicherweise auch nicht ganz so sehr abhängig zu sein von VCs und schneller auf der Profitabilität zu sein. Kann ich eins, zwei, eins unterschreiben. Also daneben halt, also das Fokusthema ist, glaube ich, eins, was uns damals ein bisschen, das nicht fokussiert sein hat, ist, glaube ich, ein bisschen geschadet, einfach alles machen zu wollen, alles enablen zu wollen und dann auch zu glauben, damals in der PSD2-Welt gab es ja zwei Seiten. Auf der einen Seite der Anbieter, auf der anderen Seite die Bank. Alles machen zu wollen, ist, glaube ich, dann irgendwie echt immer, gerade in so einer Phase, wo du noch in so einem Wachstumsschmerz auch drin bist, ein falscher Weg.
Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen, also zurückblickend, also klar, nachher ist man immer klüger, in Anführungszeichen. Ich glaube,
das war gerade die Frage, also was lernt man? Deshalb ist es ja, man ist ja klüger, genau.
Ja. Ich glaube aber auch, wir waren damals in einer, vielleicht die Position, die wir drin gewesen sind, war vielleicht auch zu positiv, zu viele Möglichkeiten. Vielleicht hatten, ich weiß es nicht, aber man über meine Theorie ist gerade müssen, vielleicht hatten andere Anbieter weniger Möglichkeiten und mussten sich deswegen speziell auf spezielle Begitte irgendwie fokussieren. Es gab auch noch andere Enabler-Anbieter, denen es im Zweifel jetzt auch nicht unbedingt so viel besser gegangen ist. Also vielleicht sind die sich fokussieren mussten, haben halt im Zweifel da das richtige Timing-Händchen gehabt und vielleicht war es zu dem Zeitpunkt gar nicht jetzt unbedingt gewollt. Vielleicht wollte man auch mehr machen, musste sich aber aus anderen Gründen fokussieren.
Ja, das hast du wahrscheinlich recht, ne? Also Fokus und keine Frage. Auf der anderen Seite vielleicht noch eins und jetzt sind wir dann irgendwann auch so von der Zeit vor dem Krieg, ne, dummerweise im wahrsten Sinne des Wortes, zu reden. Schon krass, was man bauen konnte mit wenig Geld. Ne? Wenn du das vergleichst mit heutigen Fundinggründen, war das ja lächerlich, was wir irgendwie an Geld zur Verfügung hatten.
Die Zeit haben sich immer geändert, obwohl es jetzt wieder mit AI und Co. und die wir in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das gerade in dem Enabler-Space, gerade in dem API-Space schon sehr, sehr effizient gewesen.
Das habe ich auch ein paar Mal gedacht, by the way. Also was uns AI in der Möglichkeit der Konnektivität hätte helfen können.
Nicht nur in der Transaktionskategorisierung und das wäre, glaube ich, das Erste, wo man wahrscheinlich dran denken würde, AI zu nutzen, um Transaktionen zu kategorisieren und dort gewisse Smartness in die Daten reinzubringen. Aber ja, stimmt, vielleicht ist es auch die Anbindung an die jeweilige Bank.
Ey, das war für mich der erste Gedanke. Also natürlich Kategorisierung, klar. Das ist aber eher, nice. Aber ich glaube so, gerade, dass wir versucht haben, irgendwie über Screenscraping und sowas zu erreichen, das wäre, glaube ich, krass gewesen, was du da mit wie automatisiert du hättest Skripte machen können. So, jetzt sind wir aber zu sehr in der Vergangenheitsbewältigung. Lars, ich fand das super spannend, einfach mal darüber nachzudenken, wo stehen wir heute? Und ich glaube, wo wir, glaube ich, beide einig sind, das ist da, um zu bleiben. Das wird sich auch weiterentwickeln. Also insofern sind natürlich auch weitere Regulierungen, die das Ganze noch klarer machen, die das Ganze auch noch ein bisschen erweitern, wahrscheinlich auch sinnvoll und gut. Darauf alleine aufzubauen und darauf jetzt sofort irgendwie ein Startup zu gründen, nur weil eine neue Regulation macht, wären wir wahrscheinlich beide skeptisch. Aber sehr spezifische Themen zu machen und sehr fokussiert bestimmte Use Cases zu enablen und Leuten, Anbietern einen Mehrwert zu bieten, den sie so nicht hätten und damit auch eine Zahlungsbereitschaft haben. Daran glauben wir, glaube ich, auch beide weiterhin. So richtige Winner-Markets, wo das ganze Thema so richtig abgehoben sind, sehen wir beide nicht. Also auch wenn wir damals oft von Indien was gehört haben, auch da ist es nicht so richtig geflogen. Aus der Startup-Welt selber haben wir, glaube ich, beide eine ganze Menge gelernt. Wir haben beide danach nicht unbedingt eine Mai gegründet. Ist vielleicht auch ein Zeichen. weiß nicht. aber trotzdem war es, glaube ich, eine gute und wilde Zeit, wo man mit wenig Geld effizient viele Dinge erreichen konnte. Und insofern, das ist so meine Summary. Also Open Banking bleibt, Open Finance wird es mit Sicherheit noch ein bisschen mehr und baut weiter Lösungen, die auch dann Lars irgendwann wieder zum Open Banking-Nutzer machen werden.
Auf jeden Fall, also ich stimme da vollkommen zu. Es ist ein, ist glaube ich vor allem auch ein bisschen so eine Mindset-Frage, dass dieses, klar, ich wurde dahin gesagt, Banken sollten vielleicht irgendwie dafür vergütet werden, dass sie diese Infrastruktur anbieten, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie Daten, die vorhanden sind und wo neue Lösungen drauf gebaut werden sollten. Und insofern muss nicht jede, wie im Startup-Leben auch, muss nicht jede Lösung immer mega groß und mega größere Exits bewirken, aber im Zweifel können sie Mehrwerte schaffen und Probleme für User lösen. Und das ist ja absolut, absolut gewollt. Und ich glaube, es ist eine Journey, die Open von zu Embedded viele Möglichkeiten gibt für Anbieter heutzutage. Das ist ja sehr, sehr gut und sehr gewollt.
Absolut. Lars, hast du noch irgendwas, was du Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht. Ich hoffe, es war inhaltsreich. Du hast auf LinkedIn angedroht, wenn es nicht inhaltsreich wird, dann teilst du noch weitere Bilder aus den, aus den Bankers-Tagen. Von daher hoffe ich, es war gut.
Nein, ich glaube, ich muss nicht weiter teilen und ich werde dich in der Zukunft natürlich jederzeit im Sinne deiner Rechte am eigenen Bild und jetzt kannst du mich selber zur Datenportabilität irgendwie zwingen und sagen, ich will meine Bilder haben.
Will ich wahrscheinlich auch irgendwo.
Das ist meine Freude. Danke dir und wir sehen und hören uns und dir weiter viel Erfolg bei den Dingen, die du tust und wir werden uns bestimmt auf dem einen oder anderen Event irgendwann demnächst mal wieder sehen.
Da bin ich mir sicher. Danke dir.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.